So you've got a business, but what about a brand? The difference? More of you. Wix gives you the freedom to create your website, own your brand, and do it on your own, exactly how you envisioned it. Experience limitless customization. Boost your creativity and efficiency with AI tools for every part of your business journey. Scale up with built-in SEO, e-com, and scheduling features. Put more of you in your business. Go to Wix.com and do it all yourself.
Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung.
Dicht und schwer liegt der Nebel an diesem Morgen über den Feldern im Richardson County. Zwei Scheinwerfer tasten sich vorsichtig einen Feldweg entlang, der vereinzelt von ein paar Bäumen gesäumt wird. Ihre kahlen Äste ragen wie knochige Finger aus dem Nebel heraus. Bis auf das Brummen eines Motors ist es still hier, zwischen Wald und Acker. Viel zu still. Fast, als hätte der Nebel sämtliche Geräusche verschluckt, die so ein neuer Tag mit sich bringt.
Doch die Frau hinter dem Steuer bemerkt die Stille nicht. Vorsichtig fährt sie das Auto den schmalen Weg entlang. Sie hat ein Ziel, nämlich das kleine Haus, das abgelegen mitten zwischen den Feldern steht. Doch an diesem Morgen dringt kein Qualm aus dem Schornstein des kleinen Hauses. Kein Licht ist durch die vereisten Fensterscheiben zu sehen. Die Frau weiß noch nicht, was das zu bedeuten hat.
Der Wagen kommt vor dem kleinen Haus zum Stehen. Fröstelnd steigt die Frau aus und zieht sich den Mantel enger um den Leib. Ihr Atem bildet kleine, dampfende Wolken, die vor ihr in die eisige Luft aufsteigen. Ihre Nasenspitze fühlt sich an, als würde sie vor Kälte brennen. Trotz der winterlichen Temperaturen kommt die Frau gerne zu dem kleinen Haus zwischen den Feldern. Ihre Tochter lebt hier, zusammen mit zwei Freunden.
Das kleine Haus liegt ganz still da, als die Frau zur Tür geht und auf den eisigen Klingelknopf drückt. Keine Stimmen sind zu hören, keine eiligen Schritte, kein fröhlich glucksendes Baby. Vorsichtig drückt die Frau die Haustür auf, die mit einem leisen Knarren nach innen aufschwingt. Sie spürt sofort, dass etwas nicht stimmt.
Ihr Blick wandert schnell durch den kleinen Flur Richtung Wohnzimmer. Er bleibt für einen kurzen Moment an der umgestoßenen Kaffeetasse auf dem Boden hängen und an dem Telefonhörer, der ebenfalls dort liegt. Es ist so still. Viel zu still.
Die Frau macht einen vorsichtigen Schritt in das Haus hinein, dann noch einen zweiten. Schon längst hat Angst die Herrschaft über ihre Gedanken genommen. In der Luft liegt der Geruch von Blut, metallisch und schwer. Und dann sieht sie es. Dann sieht sie ihn.
Schwarze Akte.
Und mit diesem düsteren Intro herzlich willkommen zur Schwarzen Akte mit Anne Luckmann.
Und mit Patrick Strohbusch, hallo. Unser heutiger Fall, den wir euch heute erzählen möchten, der führt uns in den mittleren Westen der USA. Genauer gesagt in eine Kleinstadt namens Falls City, die am südöstlichen Zipfel des Bundesstaates Nebraska liegt. Nur wenige tausend Menschen leben hier. Die Strukturen hier sind eher dörflich geprägt. Es gibt eine kleine Innenstadt mit ein paar Geschäften, etwas Wohnraum und das war's auch schon. Im Umland befinden sich noch vereinzelte Bauernhöfe. Ansonsten viele Felder und Wiesen. Man kann also sagen, dass Falls City eine typische ländliche Kleinstadt ist, die auch in ihren Werten entsprechend eher konservativ geprägt ist.
Zeitlich befinden wir uns Anfang der 90er Jahre. Der Tag, an dem die Frau zu dem kleinen Haus fährt, um ihre Tochter zu besuchen, ist der 31. Dezember 1993, ein Freitag.
Werbung.
Running a business can be exhausting. Building your website shouldn't be. With Wix, you can express your ideas, give direction, then leave the heavy lifting to AI. From site creation to branded content and images. Have fun with the details. Customize what you want, the way you want. And manage your whole business from a centralized dashboard with expert AI tools. Build, scale, and enjoy the incredible results. You can do it all yourself on Wix.
Werbung Ende.
Das neue Jahr steht vor der Tür. Doch für einige Menschen in Foyt City wird es nichts als Schmerz, Schock und Trauer mit sich bringen. An diesem letzten Tag im Jahr ist die Polizei auf vieles vorbereitet, wohl wissend, dass Alkohol gerade an Silvester bei einigen Menschen ungebetene Dämonen entfesselt. Doch nichts, rein gar nichts, hätte Deputy Ray Harrod auf den Tatort vorbereiten können, zu dem er an diesem Vormittag gerufen wird.
Die Haustür steht offen, als der Polizist das kleine Haus zwischen den Feldern betritt. Im Wohnzimmer wartet die Frau auf ihn, die den Notruf abgesetzt hat. Sie sitzt am Esstisch und hat ein Baby auf dem Schoß, dem sie eine Flasche gibt. Sie erklärt, dass sie die Oma des Kindes ist und die Mutter eines der Opfer. Dann stockt ihre Stimme. Harrods Blick wandert zu dem jungen Mann, der schräg gegen das Sofa gelehnt liegt. Er ist tot. Eine blutige Wunde befindet sich an seinem Kiefer, eine zweite auf der rechten Seite seines Kopfes. Eintritts- und Austrittswunden, ausgelöst durch Kopfschüsse. Harrod schätzt ihn auf Anfang 20.
Ein schneller Blick durch den Raum bestätigt ihm, dass es keine Spuren eines Kampfes gibt. Bis auf den Couchtisch, der auf dem Schoß des toten Mannes liegt. Der Detective geht weiter zum Schlafzimmer. Verwundert stellt er fest, dass der Boden mit Wasser bedeckt ist. In dem Zimmer steht ein großes Wasserbett, das ein Loch haben muss. Ein Detail, das allerdings nicht sonderlich interessiert, angesichts zwei weiterer toter Menschen, die auf dem Bett liegen. Beide scheinen etwa Anfang 20 zu sein. Eine blonde Frau, vermutlich die Mutter des Babys, und ein junger Mann mit braunen Haaren. Beide scheinen aus nächster Nähe erschossen worden zu sein.
Bei näherem Blick wird allerdings klar, dass der braunhaarige Mann nicht nur erschossen, sondern auch noch mit einem Messer im Bauchbereich erstochen wurde. Auch an seinem Kopf findet sich eine Fraktur. Vermutlich hat ihn der Angreifer mit einem stumpfen Gegenstand geschlagen. Von den drei Toten ist die Leiche des braunhaarigen Mannes auf dem Wasserbett am schlimmsten zugerichtet. Deputy Harrod vermutet, dass er das Hauptziel bei dem Angriff gewesen sein könnte.
Auch im Schlafzimmer gibt es keine Spuren eines Kampfes. Es scheint, als sei jemand in das Haus eingedrungen, habe die drei wehrlosen Anwesenden mit einer Schusswaffe bedroht und dann regelrecht hingerichtet. Nur das Baby hat dieser jemand verschont. Das Baby, das ein paar Stunden ganz allein in dem kleinen Haus war und um das sich jetzt zum Glück die Oma kümmert.
Die Spurensicherung rückt an und schon bald hat sich ein Team um Deputy Harrod formiert, das die Ermittlung im Mordfall übernehmen wird. Es dauert nicht lange, bis der Tatort abgesucht ist und die Identitäten der drei Opfer festgestellt werden können. Die Namen der Toten lauten Philip, Lisa und Brandon. Alle drei sind nur etwas über 20 Jahre alt geworden. Die Polizei findet auch schnell heraus, dass das eigentliche Ziel des Angriffs tatsächlich der dunkelhaarige Mann auf dem Wasserbett war, Brandon. Also genauso, wie Deputy Harrod es schon vermutet hatte.
Bei diesem Fall sind tatsächlich nicht die Ermittlungen das Interessante, sondern vor allem die Geschichte drumherum. Es ist eine Geschichte voller Vorurteile, voller Hass und Gewalt und Ablehnung jeder Form von Diversität. Es ist eine traurige, erschütternde Geschichte. Es ist die Geschichte von Brandon, einem jungen Mann, der die Hoffnung auf ein Leben in Frieden und Freiheit bis zuletzt nicht aufgeben wollte.
Brandon wird am 12. Dezember 1972 in Lincoln geboren. Lincoln ist die Hauptstadt von Nebraska, also dem Bundesstaat, in dem auch Falls City liegt. Beide Orte sind etwa eine zweistündige Autofahrt entfernt. Knapp 250.000 Menschen leben hier in Lincoln. Größenmäßig ist die Stadt also gar kein Vergleich zu dem eher dörflich geprägten Falls City. Brandons Vater stirbt bei einem Autounfall, als seine Mutter gerade mal einen Monat mit ihm schwanger ist. Sie zieht Brandon und seine drei Jahre ältere Schwester alleine groß, beziehungsweise mit Hilfe der Oma.
Die Oma nimmt die Kinder nämlich zunächst für einige Jahre zu sich. Brandons Mutter muss nach dem Tod ihres Partners nicht nur zurück ins Leben finden, sondern auch ständig schauen, wie sie die Familie finanziell über die Runden bringen kann. Sie hat einen Job im Einzelhandel, was eine ziemliche Herausforderung ist, wenn man parallel noch zwei kleine Kinder großzieht. Ohne Hilfe geht das nicht. Das Umfeld, in dem Brandon aufwächst, lässt sich als eher konservativ beschreiben, mit fest eingefahrenen patriarchalen Strukturen.
Er muss am eigenen Leib erfahren, dass die Menschen in seinem Leben eine ganz genaue Vorstellung davon haben, wie die Welt funktioniert oder wer oder was wie zu sein hat. Wer da nicht in Kategorie A oder B passt, der wird dann eben reingezwängt oder verstoßen. Und das wird zunehmend zu einem Problem für Brandon, denn er wurde in einen Körper hineingeboren, dem man bei seiner Geburt das weibliche Geschlecht zugeordnet hat. Aber Brandon, der fühlt sich gar nicht als Mädchen. Er fühlt sich wie ein Junge. Aber sein Umfeld macht es Brandon schwer, sich entsprechend zu äußern.
Als Kinder gehen Brandon und seine Schwester auf eine sehr christliche Schule, bei der es eine strenge Kleiderordnung gibt. Mädchen tragen Röcke, Jungs Hosen. Aber Brandon darf nicht in Hosen kommen. Das führt immer wieder zu Konflikten, weil Brandon es trotzdem macht. Er bindet sich auch die Brust ab, stopft sich ein paar Socken in die Hose und kleidet sich zunehmend so, wie es sich für ihn richtig und natürlich anfühlt.
Im Jugendalter beschließt er, auch seinen Namen so zu verändern, dass er zu ihm passt. Seine Mutter hat ihm bei der Geburt den Namen Tina Brandon gegeben, also Tina als Vorname und Brandon als Nachname. Er tauscht die beiden Namen einfach und nennt sich ab sofort Brandon Tina. Doch leichter wird es damit für ihn nicht. Als im Abschlussjahr ein Rekrutierer der US Army die Highschool besucht, ist Brandon Feuer und Flamme, zum Militär zu gehen. Er meldet sich kurz nach seinem 18. Geburtstag freiwillig bei der Armee, fällt jedoch bei der schriftlichen Aufnahmeprüfung durch, da er sein Geschlecht als männlich angibt.
Ungefähr zu der Zeit, also im Sommer 1991, beginnt Brandon zunehmend die Schule zu schwänzen und seine Noten gehen rasant in den Keller. Das Ganze geht so weit, dass die Highschool ihn 3 Tage vor seinem Abschluss der Schule verweist. Brandon sucht sich daraufhin einen Job als Tankwart. Doch wo Leid ist, da ist auch Glück. Denn Brandon lernt jemanden kennen, ein Mädchen namens Heather. Er war schon immer ein sehr charismatischer, zugänglicher Mensch und er weiß ganz genau, wie er eine Frau umwerben kann, die ihm gefällt. Brandon ist ein echter Charmeur.
Seine neuen Bekanntschaften stellen seine Identität als Mann nicht in Frage, da er vom Äußeren her sehr männlich wirkt. Allerdings lässt er seine Beziehung nie sexuell werden. Zwar unterzieht er sich bereits einer Hormontherapie und plant auch eine operative Geschlechtsangleichung, doch er hat die Erfahrung gemacht, dass viele Frauen sich von ihm abwenden, sobald er sich ohne Kleidung zeigt. Bei Heather will er es ebenfalls langsam angehen lassen. Sie ist seine erste wirklich ernste Beziehung und Brandon plant, Geld zu sparen, damit er einen Wohnwagen kaufen und dort mit Heather leben kann.
Da er allerdings als Tankwart und mit anderen Gelegenheitsjobs nicht wirklich viel Geld verdient, findet Brandon noch einen anderen Weg, um an Geld zu kommen. Er fälscht nämlich Schecks. Dass das nicht lange gut gehen wird, ahnt Brandon vermutlich selbst. Aber zumindest ist es eine Methode, um schnell an ein bisschen Geld zu kommen. Brandons Mutter missfällt die Sache mit Heather sehr. Sie sieht Brandon nämlich auch weiterhin als ihre Tochter und nennt ihn auch beharrlich Tina. Auf keinen Fall will sie Brandons wahre Identität akzeptieren.
Ihrer Ansicht nach handelt es sich bei Brandons Beziehung um eine homosexuelle Beziehung, die sie auf keinen Fall dulden will. Ihr erinnert euch, Kategorie A, Kategorie B, aber nichts dazwischen. Sie macht ihm das Leben nicht leicht. Als seine Beziehung mit Heather beginnt, da schickt die Mutter Brandons ältere Schwester los, um herauszufinden, ob es sich um eine platonische oder eine romantische Beziehung handelt. Diese krass übergriffige und queerfeindliche Einmischung der Mutter, die wird zunehmend zu einer Belastung für die junge Beziehung und führt schließlich dazu, dass sie zerbricht.
Brandon ist am Boden zerstört. Es wird ihm unmöglich gemacht, so zu leben, wie er es möchte. Und das ausgerechnet von seiner Familie, die ihn doch eigentlich unterstützen und so lieben sollte, wie er ist. 1991, also noch im selben Jahr wie der Schulverweis und die kurze Beziehung mit Heather, versucht Brandon, sich das Leben zu nehmen. Vergeblich. Er beschließt, Hilfe in einer Therapie zu suchen. Doch statt in seiner Not aufgefangen zu werden, bekommt er nur eine schwere Identitätskrise diagnostiziert und wird in ein Krisenzentrum für akut psychisch erkrankte Personen verwiesen. Man will sicherstellen, dass er keinen zweiten Suizidversuch unternimmt.
In der Therapie kommt noch ein anderes wichtiges Thema hoch, das auch unmittelbar mit dem Thema Sexualität zusammenhängt. Etwas, über das wir noch gar nicht gesprochen haben. Denn sowohl Brandon als auch seine ältere Schwester wurden laut Brandon als Kinder mehrfach und über mehrere Jahre lang von ihrem Onkel sexuell missbraucht. Ein Trauma, das Brandon noch nicht verarbeiten konnte. Doch die Therapie bietet ihm nicht den geschützten Rahmen, den er braucht, um seine Vergangenheit wirklich aufarbeiten zu können. Es fehlt ihm einfach das Vertrauen. Also bricht er die Therapie nach nur 2 Wochen ab.
In Brandon wächst die Gewissheit, dass Lincoln kein Ort ist, an dem er glücklich werden kann. Als Mann wird er von den Menschen, die ihn von klein auf kennen, wohl nie richtig akzeptiert werden. Dazu kommt, dass die Sache mit den Schecks zwar eine Weile lang funktioniert hat, ihm das Ganze aber mittlerweile um die Ohren geflogen ist und er sich nun rechtlichen Konsequenzen stellen muss. Er will irgendwo leben, wo er einfach nur Brandon sein kann. Also beschließt er, umzuziehen. 1993, also 2 Jahre nach dem Schulausschluss und dem gescheiterten Therapieversuch, setzt er den Plan in die Tat um. Sein Ziel ist nun Falls City.
Wir konnten leider nicht herausfinden, warum er sich ausgerechnet für Falls City entschieden hat und nicht in eine größere, tolerantere Stadt gegangen ist. Vielleicht, weil er schon aus einer großen Stadt kommt und hofft, dass das ländliche Leben für ihn besser wird.
Oder vielleicht hofft er auch, dort in der kleineren Stadt generell auf weniger Menschen zu stoßen, sodass er ein eher abgeschiedenes Leben führen kann. Aber wir wissen es auch nicht ganz genau.
Diese kleine Stadt scheint jedenfalls zunächst das zu sein, was Brandon sich erhofft hat. Er findet schnell Anschluss und hat auch schon bald einige Freunde, mit denen er gerne Zeit verbringt. Und zu diesen Freunden gehört auch Lisa, die alleinerziehende Mutter, die ihr bereits vom Anfang der Folge kennt. Sie ist die Tote, die man neben Brandons Leiche auf dem Wasserbett finden wird. Brandon ist 20 Jahre alt, als er im November 1993 nach Falls City zieht. Er ahnt nicht, dass sein Leben in der Kleinstadt sich in kürzester Zeit in die pure Hölle verwandeln wird. Wer die Daten vom Anfang noch im Kopf hat, der weiß, dass der Angriff auf ihn, Lisa und Philip sich am 31. Dezember 1993 ereignen wird. Das heißt, nur wenige Wochen nach Brandons Ankunft in Falls City.
Über Lisa lernt Brandon die 19-jährige Lana kennen, mit der er sofort eine ganz besondere Verbindung hat. Die beiden beginnen zu daten und verlieben sich Hals über Kopf. Lana ist so verliebt, dass sie nachts stundenlang wach liegt und einfach an nichts anderes mehr denken kann als an Brandon. Das wird ihre Mutter später so erzählen. Die beiden verbringen jede freie Minute des Tages zusammen. Intim werden sie aber nicht. Sie wollen sich erstmal richtig kennenlernen, bevor sie den nächsten Schritt in ihrer Beziehung machen. Lana weiß zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht, dass Brandon transgender ist.
Niemand weiß das in Falls City. Brandons Plan scheint also aufzugehen. Ein friedliches, freies Leben scheint in Griffweite. Bis er 2 Freunde von Lana kennenlernt, John und Marvin. Mit dem ersten, also mit John, war Lana sogar mal zusammen, aber aus einer romantischen Beziehung hat sich dann im Laufe der Jahre eher eine Freundschaft entwickelt. Beide Männer sind, wie Lana auch, Anfang 20. Brandon kommt also nun in diese Clique mit rein und zunächst geht das auch gut. John und Marvin akzeptieren Brandon als ihren Kumpel. Sie werden Drinking Buddies und genehmigen sich auch mal das ein oder andere Bierchen zusammen.
Die Männer ziehen zusammen um die Häuser, cruisen gemeinsam durch die Gegend und checken Frauen ab. Es scheint auch kein Problem für John zu sein, dass Brandon nun mit seiner Ex-Freundin zusammen ist. All das wird John später in einem Interview erzählen. Brandon geht es in dieser Zeit ziemlich gut. Er hat Kumpels, eine tolle Freundin. Nur eine Sache fehlt. Und zwar Geld. Und da er schon mal damit, zumindest kurzweiligen Erfolg hatte, fängt Brandon nun auch in Falls City an, Schecks zu fälschen und zu stehlen. Die Polizei kommt ihm allerdings ziemlich schnell auf die Schliche und nimmt ihn fest. Das geschieht am 19. Dezember 1993, also etwa 3 Wochen nach seiner Ankunft in Falls City und ca. 2 Wochen vor seinem Tod.
Und jetzt kommt der Punkt, an dem Brandons Schicksal eine Wendung nimmt. Die Polizei weigert sich nämlich, Brandon als Mann zu behandeln. Das heißt, sie sperrt Brandon in der Frauenabteilung des Gefängnisses ein. Und sie berichtet auch den Medien, dass eine Frau für die Scheckfälschung und Diebstähle in Falls City verantwortlich sei. Die Behörden veröffentlichen sogar Brandons Namen in der Lokalzeitung, allerdings seinen alten Namen. Die Behörden unterziehen Brandon damit einem Zwangsouting, ohne dass Brandon irgendwas dagegen tun kann. Und das ist so krass übergriffig. Und das von offizieller Seite, das muss man sich mal vorstellen.
Brandons Verhaftung und Outing geschieht kurz vor Weihnachten. Lana ist ziemlich angepisst von dem Verhalten der Polizei. Sie holt Brandon mit dem Geld ihres Vaters aus dem Gefängnis raus und verteidigt ihn. Sie erzählt den Behörden, sie habe Brandon schon mehrfach nackt gesehen. Er sei ein Mann und damit Punkt. Sie hofft einfach, dass man Brandon in Ruhe lassen würde. Unter vier Augen spricht sie Brandon dann auch seine Geschlechtsidentität an. Der ganze Vorfall hat auch bei ihr Fragen aufgeworfen. Brandon erzählt, dass er transgender ist und zudem auch eine geschlechtsangleichende Operation plant.
Daraufhin beendet Lana die Beziehung und schlägt ihm stattdessen eine Freundschaft vor. Für Brandon bricht eine Welt zusammen. Es ist nämlich genau das passiert, was er in Lincoln schon so oft erlebt hat. Die Frauen, die er gedatet hat, haben sich von ihm abgewandt, sobald sie von seiner Transidentität erfahren haben. Doch es kommt sogar noch schlimmer. Denn Brandons zwei Kumpels, John und Marvin, die sind in keinster Weise bereit, Brandon weiterhin in ihrem Freundeskreis zu akzeptieren.
Im Gegenteil. Sie fühlen sich von Brandon betrogen. In ihrem Weltbild ist man entweder ein Mann oder eine Frau. Und das Geschlecht wird bei der Geburt festgelegt und bleibt dann auch so. Sie denken, Brandon habe sich als Mann ausgegeben, quasi wie eine Verkleidung, und können es nicht ertragen, dass eine, in Anführungsstrichen, Frau bei ihren Männerrunden dabei war. Sie können und wollen nicht verstehen, dass Brandon sich nicht einfach als Mann ausgibt, sondern dass er einer ist. Diesen vermeintlichen Betrug wollen die beiden Männer nun nicht ungestraft lassen.
Eine Woche nach seiner Verhaftung findet in Falls City eine Weihnachtsfeier statt, zu der alle gehen. Auch Brandon, Lana, John und Marvin. Während der Feier zwingen John und Marvin ihren ehemaligen Kumpel, seine Hose runterzuziehen. Sie wollen Lana beweisen, dass Brandon eine Vulva hat. Sie zwingen Lana hinzusehen, als Brandon nackt und entblößt dort steht. Aber Lana sagt nichts. Sie kann die Situation eben wie Brandon überhaupt nicht ertragen.
Doch John und Marvin haben noch immer nicht genug. Der Hass glüht heiß in ihnen und das Bedürfnis, sich an Brandon zu rächen, ist noch lange nicht gestillt. Am gleichen Abend zwingen sie Brandon in ein Auto und fahren mit ihm zu einer Fleischfabrik ganz in der Nähe. Es ist ein dunkler, abgelegener Ort, der nach Urin und Fäkalien stinkt. Keine Menschenseele ist zu sehen. Niemand, der Brandon retten könnte. Sie bringen ihn zu einer Stelle, wo tagsüber immer die Schweine zwischengelagert werden, bevor man sie schlachtet und weiterverarbeitet.
Und hier schlagen sie Brandon so heftig zusammen, bis er sich kaum noch bewegen kann. Dann zwingen sie ihm die Hose runter und vergewaltigen ihn mehrfach und schlagen dann auch noch weiter auf ihn ein. Brandon war zu diesem Zeitpunkt übrigens noch Jungfrau. Sie fahren mit dem schwer verletzten Brandon zu Marvin nach Hause, wo sie ihn dann zwingen zu duschen. Sie wollen sichergehen, dass Brandon alle Spuren der Vergewaltigung von sich abwäscht. Und sie stellen eins klar. Sollte Brandon die Tat bei der Polizei melden, werden sie ihn töten.
Brandon schafft es, aus Marvins Haus zu fliehen, indem er aus dem Badezimmerfenster klettert. So schnell er kann, läuft er zu Lana, die ihm sofort Unterschlupf gewährt. Brandon erzählt ihr alles und Lana ist zutiefst entsetzt. Immerhin betrachtet sie John und Marvin ja auch als ihre Freunde. Zumindest hat sie das bis zu diesem Zeitpunkt. Sie redet Brandon Mut zu, die Vergewaltigung bei der Polizei zu melden. John und Marvin dürfen nicht ungestraft davonkommen, trotz der Todesdrohung. Obwohl das Unvorstellbare längst geschehen ist, obwohl die beiden Männer gezeigt haben, dass ihr Hass und ihre Gewaltbereitschaft keine Grenzen kennt.
Brandon bringt seinen ganzen Mut auf und folgt Lanas Vorschlag. Er geht erst zur Notaufnahme des Krankenhauses, in der Hoffnung, dass man dort noch Spuren der Vergewaltigung sicherstellen kann. Er will Beweise in der Hand haben. Und ich mag mir gar nicht vorstellen, was für ein Kraftakt das für ihn gewesen sein muss, das zu machen. Dann macht er sich auf den Weg zum Sheriff, um den Vorfall auch polizeilich zu melden. Der Name des Sheriffs lautet Charles und der wird im weiteren Verlauf dieses Falls noch eine zentrale Rolle spielen. Allerdings nicht, weil er so toll ermittelt und Brandon hilft, sondern weil er durch sein transfeindliches Verhalten Brandons Schicksal besiegelt.
Brandon kommt also nun in das Büro des Sheriffs. Sein ganzer Körper schmerzt und ich glaube, wir können nicht einmal ansatzweise nachvollziehen, wie er sich in diesem Moment fühlen muss. Er erzählt von dem Angriff und nennt auch die Namen von John und Marvin. Der Fall ist eigentlich glasklar. Die Spuren der Vergewaltigung und der brutalen Schläge sind an Brandons Körper deutlich zu sehen. Aber der Sheriff ist eigentlich nur an einem Thema interessiert. Brandons Transgender-Identität. Er fragt ihn zum Beispiel, warum er sich als Mann ausgebe und nimmt Brandon in seinem Schmerz überhaupt nicht ernst.
Er verspottet seine Sexualität und stellt so unangemessen detaillierte Fragen, dass Brandon schließlich die Aussage verweigert und geht. Daraufhin bestellt der Sheriff John und Marvin zu sich ins Büro. Er will alles zu dem Vorfall wissen und er ist fest entschlossen, die beiden Männer dafür nicht zu verhaften. Er weist sogar sein Team explizit an, John und Marvin nicht festzunehmen, obwohl allen eigentlich klar ist, dass sie mit der Vergewaltigung eine schwere Straftat begangen haben.
Statt die zwei Männer also anzuklagen, wie es sein Job wäre, informiert der Sheriff sie darüber, dass Brandon es war, der den Vorwurf gegen sie aufgebracht hat. Der Sheriff entscheidet sich also ganz bewusst dafür, den Vergewaltigungsvorwurf nicht ernst zu nehmen, und zwar aufgrund von Brandons Geschlechtsidentität. Man kann davon ausgehen, dass der Sheriff sich ganz anders verhalten hätte, wenn Brandon sich als Frau bei ihm vorgestellt hätte. Das geht aus diversen Berichterstattungen über den Fall hervor.
In einem Artikel für The Village Voice zitiert eine Journalistin, die sich intensiv mit dem Fall auseinandergesetzt hat, den Sheriff mit den folgenden Worten: "What kind of person was she? She was putting herself off as a guy." Was übersetzt so viel heißt wie: Was war sie nur für ein Mensch? Sie hat sich als Junge ausgegeben. Wir sprechen hier also über pure, menschenverachtende Transfeindlichkeit. Und das auch noch in einer Behörde, die jedem Menschen in Not helfen sollte. Ganz egal, mit welchem Gender sich dieser Mensch identifiziert.
Für Brandon wird die Lage zunehmend aussichtsloser. Er fühlt sich nicht nur von den Behörden im Stich gelassen, sondern hat auch wahnsinnige Angst, dass John und Marvin ihre Drohung wahrmachen. Er weiß, dass er auf die Hilfe der Polizei nicht zählen kann. Also, was soll er jetzt tun? Brandon beschließt, sich zu verstecken. Das ist der Zeitpunkt, an dem Lisa, die alleinerziehende Mutter, ins Spiel kommt und Brandon Unterschlupf bei sich bietet. In dem kleinen Haus zwischen den Feldern, in dem sie gemeinsam mit ihrem Baby und einem befreundeten Pärchen lebt.
Das Haus liegt etwa eine halbe Stunde mit dem Auto von Falls City entfernt. In der Nacht, in der der Dreifachmord geschieht, ist das Mitbewohnerpärchen zufälligerweise gerade bei der Familie zu Besuch. Das ist vermutlich auch ihr großes Glück. Weniger Glück hat Philip, der Dritte im Bunde, der in jener Nacht erst Zeuge von Brandons Ermordung und dann selbst Opfer wird. Dass er zu diesem Zeitpunkt überhaupt in dem kleinen Haus war, ist purer Zufall.
Eigentlich wollte er sich mit seiner Freundin treffen. Aber die beiden hatten am Abend Schluss gemacht und Philip brauchte eine Notunterkunft für die Nacht. Am nächsten Morgen wollte er zu seiner Familie fahren. Philip ist mit Lisas Schwester befreundet und so ist die Verbindung dann zustande gekommen. Das heißt also, Philip kennt Lisa und Brandon eigentlich gar nicht wirklich und hätte an jenem Abend eigentlich gar nicht dort sein sollen.
Zeitlich befinden wir uns jetzt Ende Dezember 1993. John und Marvin wissen jetzt, dass Brandon die Vergewaltigung gemeldet hat. Und sie wissen auch, dass Brandon sich vor ihnen versteckt. Aber sie wissen nicht wo. Also machen sie sich auf die Suche. So groß ist Fall City ja nicht. Die beiden Männer fragen herum. Sie beobachten Brandons Wohnung und verfolgen seine Freunde. Fast eine Woche lang. Alles in der Hoffnung, eine Spur zu finden. Denn ihr Plan steht fest. Sie wollen Brandon töten und seine Hände und seinen Kopf abschneiden, damit man den Körper nachher nicht mehr identifizieren kann.
Sie fahren sogar nach Lincoln, wo Brandon aufgewachsen ist, und nehmen dafür eine zweistündige Autofahrt in Kauf. Im Auto haben sie Seile und eine Axt dabei. Außerdem Kleidung zum Wechseln, da sie davon ausgehen, dass es blutig werden könnte. Am Freitag, dem 31. Dezember, fahren John und Marvin in den frühen Morgenstunden zu dem kleinen Haus zwischen den Feldern. Sie haben einen Tipp bekommen, dass Brandon sich dort aufhält. Dreimal haut John gegen die Haustür. Doch als niemand öffnet, verschaffen sich die Männer gewaltsam Zutritt. Brandon versteckt sich unter einer Decke im Schlafzimmer. Er sitzt in der Falle und hat keine Waffe, um sich zu verteidigen.
Innerhalb weniger Minuten entdecken sie ihn in seinem Versteck. Marvin zwingt Brandon, sich hinzustellen. Dann feuern sie den Schuss auf ihn ab. Brandon fällt nach hinten aufs Bett. Um sicherzugehen, dass er wirklich tot ist, stechen sie ihm auch noch in den Bauch. Lisa befindet sich ebenfalls im Schlafzimmer. Sie hält ihr Baby im Arm. Die Angreifer sind wild entschlossen, keine Zeugen zurückzulassen. Sie erlauben Lisa noch, ihren Sohn in sein Babybett zu legen, und sie fleht um ihr Leben, doch die beiden drücken ab, ohne zu zögern, ohne zu überlegen, was sie damit anrichten. Und auch ohne darüber nachzudenken, dass sie dem kleinen Tanner für immer seine Mutter wegnehmen.
Jetzt knüpfen sie sich Philipp vor, der sich auf die Schnelle auch nicht richtig in dem Haus verstecken konnte. Sie bringen ihn ins Wohnzimmer und ignorieren auch sein Flehen. Dann halten sie ihm die Waffe an den Kopf und drücken ab. Philipp ist zum Zeitpunkt seines Todes 22 Jahre alt, Lisa 24 und Brandon 21. Dann kehrt Stille in dem kleinen Haus zwischen den Feldern ein, nur unterbrochen vom Weinen des Babys. John und Marvin entsorgen die Waffen und ihre Handschuhe im nächsten Fluss und kehren nach Falls City zurück.
Die Tat geschieht in den frühen Morgenstunden. Das heißt, der kleine Tanner ist nur wenige Stunden allein in dem Haus, bis seine Oma an dem Morgen kommt, ihn findet und sich kümmert. Er kommt ohne körperliche Schäden davon. Was der Angriff mit seiner Seele gemacht hat und wie viel er mit seinen 8 Monaten davon mitbekommen hat, das ist ein anderes Thema. Ein Thema, zu dem wohl nur der erwachsene Tanner heute was sagen könnte.
Noch am selben Nachmittag werden John und Marvin festgenommen. Es ist ja kein Geheimnis, wie sehr die beiden Brandon am Ende gehasst haben. Ein eindeutiges Motiv. Alle in Floyd City wissen es und Freunde wie Lana wissen auch von der Gewalt, die sie Brandon in der Zeit davor angetan haben. Große Ermittlungen sind da also gar nicht nötig. Vor allem auch, weil John und Marvin keine Freunde sind, die füreinander in den Tod gehen würden. Im Gegenteil, kaum dass ihnen die Konsequenzen ihrer Tat klar werden, versucht Marvin die ganze Schuld auf John zu schieben.
Marvin erzählt der Polizei, dass John es war, der den Trigger der Waffe gedrückt habe und dass der auch hinter dem Messerangriff stehe. Er zeigt, wo im Fluss sie die Waffen entsorgt haben und tatsächlich können die Behörden die Pistole und das Messer auch sicherstellen. Die Messerschneide ist tatsächlich, man glaubt es kaum, mit dem Namen von John versehen. Da hat also wirklich jemand nicht nachgedacht. John wiederum tut es seinem Freund gleich und macht ihn allein für die Tat verantwortlich. John behauptet, er sei komplett unschuldig und habe Marvin nur zu dem Haus begleitet, dann aber draußen vor dem Haus im Auto geschlafen.
Ja, das ist eine Aussage, die ihm niemand wirklich glaubt. Zumal auch die Indizien und Beweislage eine andere Geschichte erzählt. Aufgrund der widersprüchlichen Aussagen ist es also nicht ganz eindeutig, wer jetzt wirklich welchen Schuss abgefeuert hat. Weshalb wir bei der Schilderung der Tat eben auch eher vage geblieben sind und immer von beiden Tätern gesprochen haben. Kommen wir also nun zum juristischen Teil des Falls, dem Prozess.
Werbung.
You set the gold standard for your business. Your website should do the same. Wix puts you at the helm, so you can enjoy the creative freedom of designing your site just the way you want. Want someone to bounce your ideas off? Talk with AI to create a beautiful site together. Generate on-brand content, images, media, and simply change or fine-tune any of it along the way. Whatever your business, manage it from one place and tie it all together with a personalized domain name. Gear up for success with a brand that says you best. You can do it yourself on Wix.
Werbung Ende.
Erst einmal werden John und Marvin wegen Vergewaltigung und Körperverletzung angeklagt. Erst jetzt, nach Brandons Ermordung. Etwas, das ja schon hätte viel früher passieren müssen. Und das, obwohl Brandons Schwester sogar 4 Tage vor dem Mord den Sheriff angerufen hat, um zu fragen, warum Brandons Vergewaltiger immer noch auf freiem Fuß sind. Dem Sheriff war das anscheinend total egal, denn er hat der Schwester nur geantwortet, dass er sie nicht brauche, um seine Arbeit zu erledigen. Ob Brandon noch leben würde, wenn der Sheriff die beiden Männer verhaftet hätte, wie es eigentlich seine Pflicht gewesen wäre?
Das ist tatsächlich eine ziemlich zentrale Frage in dem Fall. Und zwar eine Frage, auf die es nach dem Gerichtsprozess eine eindeutige Antwort geben wird. Denn, wie sich herausstellen wird, hat das Büro des Sheriffs in der Woche zwischen der Vergewaltigung und dem Mord Dutzende von Personen befragt und einen umfangreichen Bericht über den Angriff zusammengestellt. Unter diesen Umständen ist es noch schwerer verständlich, dass der Sheriff John und Marvin trotzdem auf freien Fuß gelassen hat, obwohl er ihre Schuld quasi schwarz auf weiß vor sich auf Papier stehen hatte. Aber auch der Sheriff wird sich noch verantworten müssen.
Wie das häufig bei Mordprozessen der Fall ist, zieht sich das ganze Verfahren etwas hin, bis alles geregelt und organisiert ist und alle Seiten vor Gericht angehört werden können. Am 3. März 1995, also etwa anderthalb Jahre nach der Tat, verkündet die Jury nach einem hitzigen Prozess ihre Entscheidung. John wird in allen drei Fällen des Mordes ersten Grades für schuldig gesprochen. Gegenüber Marvin verhängt das Gericht nur in Brandons Fall das Urteil Mord ersten Grades. Im Fall von Lisa und Philip lautet es Mord zweiten Grades.
Der Grund für diesen Unterschied ist, dass Marvin mit der Staatsanwaltschaft einen Deal aushandeln konnte. Er sagt gegen John aus und kommt dafür mit einer milderen Strafe davon. Das mit den Deals ist so eine Sache in den USA. In einem Interview mit BBC News Online erklärt Johns Anwalt, dass das US-amerikanische Justizsystem genau mit solchen Deals funktioniere. Es sei immer ein Wettlauf zur Staatsanwaltschaft. Wer als Zweiter dort ankäme, sei erledigt. Und in diesem Fall haben wohl Marvins Anwälte den besseren Deal aushandeln können. Vermutlich aber auch, weil die Beweislage eher zu seinen Gunsten liegt. Immerhin steht Johns Name auf dem Messer, nicht Marvins.
Es dauert noch etwas, bis sich das Gericht über das Strafmaß einig ist. Doch dann steht auch das fest. Marvin muss lebenslang ins Gefängnis und John wird zum Tode verurteilt. Kurze Hintergrundinfo dazu. Nebraska ist zu der Zeit, also Mitte der 90er, der einzige Bundesstaat der USA, in dem noch der elektrische Stuhl zur Durchführung von Todesstrafen eingesetzt wird. Das heißt also, John muss sich nach seiner Verurteilung darauf einstellen, auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet zu werden. Beide Männer sind zu diesem Zeitpunkt etwa Mitte 20. Sie haben nur ein halbes Jahr Altersunterschied.
Die Familien von Brandon, Lisa und Philip empfinden das Urteil als gerecht. Für Johns Anwälte beginnt ein langer Kampf, in dem sie das Urteil immer wieder anfechten. Sie versuchen alles, um Johns Strafe in lebenslange Haft umzuwandeln. Und wie geht jetzt die Geschichte für Charles, den Sheriff, aus? Er wird von allen Seiten heftig für sein Verhalten kritisiert. Der oberste Gerichtshof Nebraskas rügt ihn für die grobe und entmenschlichende Vernehmung, der er Brandon unterzogen hat. Der Richter schreibt dazu, ich zitiere, sein Verhalten war extrem und ungeheuerlich, jenseits aller Grenzen des Anstands und als abscheulich und völlig inakzeptabel in einer zivilisierten Gesellschaft zu betrachten.
Brandons Mutter reicht nach dem Prozess übrigens Klage wegen widerrechtlicher Tötung gegen den Sheriff ein und hat damit Erfolg. Das Gericht stellt fest, dass die Untätigkeit des Sheriffs fahrlässig war und letztendlich zu Brandons Tod geführt habe. Hätte der Sheriff seinen Job gemacht und John und Marvin festgenommen, hätten die keine Gelegenheit gehabt, Brandon ermorden zu können. Man spricht der Mutter im Jahr 2002 eine finanzielle Entschädigung für das emotionale Leid zu, das Brandon vor seinem Tod erleiden musste, und zwar $7.000. Dazu kommen $5.000 für ihren eigenen Verlust.
Das ist weniger Geld als die Kosten, die sie für Brandons Bestattung aufbringen musste. Ein ziemlicher Schlag ins Gesicht. Die Mutter versucht Berufung einzulegen, aber vergeblich. Sie zeigt sich gegenüber den Medien ziemlich entsetzt, enttäuscht und wütend. In einem Interview mit BBC News sagt sie, dass das Leben ihres Kindes mehr wert sei als nur ein paar tausend Dollar. Für den Sheriff hat sein Verhalten nicht nur persönliche, sondern auch berufliche Konsequenzen.
Ja, denn der darf zum Glück nicht länger im Amt bleiben. Kurz nach dem Urteilsspruch wird er im November 1994 bei den Sheriff-Wahlen abgewählt. Er arbeitet danach eine Zeit lang als Gefängniswärter, ist für eine Weile im Gemeinderat tätig und findet anschließend eine Stellung als Schulbusfahrer, bevor er sich dann im Rentenalter zur Ruhe setzt. Charles hat keine große Lust, mit den Medien über den Mordfall zu sprechen, also vielleicht hat ihn ja doch irgendwann mal die Erkenntnis und die Scham ereilt, was er mit seinem Verhalten eigentlich angerichtet hat.
Doch damit ist Brandons Geschichte noch nicht vorbei. Denn 2007, also fast 14 Jahre nach dem Dreifachmord, ändert Marvin plötzlich seine Aussage und behauptet, er allein sei für die Morde verantwortlich. John sitzt zu diesem Zeitpunkt immer noch auf der Todesbank. Sein Urteil wurde noch nicht vollstreckt. Er wartet auf die Ergebnisse laufender Berufungsverfahren. Vielleicht hofft Marvin mit der Aussage, das Leben seines ehemaligen Freundes retten zu können. Denn immerhin beruht das Urteil gegen John ja hauptsächlich auf Marvins Aussage.
In Marvins eidesstattlicher Erklärung heißt es, ich zitiere, die Aussage, die ich darüber gemacht habe, wer die Waffe abgefeuert hat, war falsch. Ich bin die Person, die Brandon erschossen und erstochen hat. Ich bin die Person, die Philip erschossen hat. Ich bin die Person, die Lisa erschossen hat. Ich hatte die Waffe in meinem Besitz und habe alle Schüsse abgegeben, die diese Person tödlich verletzt haben. Johns Anwälte fordern daraufhin ein neues Verfahren, aber ohne Erfolg. Marvins Aussage, sollte sie wirklich wahr sein, ändert also nichts an Johns Urteil.
Die Todesstrafe wird nicht zurückgenommen. Das Gericht ist der Meinung, dass es rechtlich irrelevant sei, wer genau der Schütze in jener Nacht war, da offensichtlich beide Männer an dem Mord beteiligt gewesen seien. John klagt sich in den nun folgenden Jahren bis zum obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten hoch. Doch seine Anträge auf Überprüfung werden immer wieder abgelehnt. Seine Anwälte probieren nach wie vor alles, um das Todesurteil in eine lebenslange Haftstrafe umzuwandeln. Unter anderem, indem sie auch behaupten, Johns IQ sei zu niedrig, um ihn für die Tat in dem Ausmaß verantwortlich zu machen.
2008 erklärt das oberste Gericht der USA die Hinrichtung durch einen elektrischen Stuhl für verfassungswidrig, da es eine besonders grausame und ungewöhnliche Hinrichtungsart sei. Es sei das Kennzeichen einer zivilisierten Gesellschaft, dass man Grausamkeit bestrafe, ohne sie selbst anzuwenden, so das Gericht. Seitdem wird die Todesstrafe in Nebraska durch Verabreichung einer tödlichen Spritze vollzogen. Das ist das Schicksal, das John erwarten wird, sollten seine juristischen Mittel irgendwann ausgeschöpft sein. Spritze statt Stuhl. Zu dem Zeitpunkt, an dem wir die Folge gerade aufnehmen, lebt John also noch. Er ist heute, im Frühjahr 2025, 53 Jahre alt.
Transfeindlichkeit war, ist und bleibt ein großes Problem in unserer Gesellschaft. Jeden Tag geschehen auf der Welt Hassverbrechen gegen Menschen, nur weil sie nicht der Norm entsprechen. Es gibt so viele Geschichten, die erzählt werden müssten, so viele Namen, die nicht in Vergessenheit geraten sollten. Zum Beispiel Matthew, Donald, Tracy, Elena Marie, Rita, Sissy oder Erica. Wir könnten noch so viel mehr Namen nennen. All diese Menschen sind Hassverbrechen zum Opfer gefallen. Und das sind nur ein paar Beispiele und nur aus der USA.
Ein Blick nach Deutschland, aber auch in den Rest der Welt zeigt, dass die Gewalt gegen Transmenschen zunimmt. Es gibt zahlreiche Studien, die das belegen. Wir haben euch einen Artikel dazu mal in den Shownotes verlinkt. Brandons Schicksal hat eine riesige Lawine der Empörung losgetreten und das Thema Transfeindlichkeit zum ersten Mal so richtig in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Viele Bundesstaaten in den USA haben seit Brandons Ermordung Gesetze zur Bekämpfung der Diskriminierung von queeren Personen eingeführt.
Eine Aktivistin für Transrechte erzählt im Interview mit BBC News, dass Brandons Ermordung ein Schock und ein Weckruf für die Transgender-Community in den USA war. Die Tat habe die Gemeinschaft in gewisser Weise mobilisiert. Sie seien danach aufgestanden, laut geworden und hätten wieder laut für ihre Rechte gekämpft. So einiges konnte in den Jahrzehnten seit Brandons Tod schon erreicht werden. Vieles bleibt aber noch zu tun. Die Aktivistin sagt auch, ich zitiere, die Einstellung der Menschen zu ändern ist ein langsamer Prozess. Es ist ein evolutionärer Prozess und es wird Zeit brauchen.
Und das, wo die Zeiten gerade politisch ja wirklich nicht so gut aussehen für die Rechte queerer Menschen in den USA. Doch nicht nur in den USA sind rechte und konservative Ideologien auf dem Vormarsch. Gerade jetzt ist es unglaublich wichtig, anderen Menschen mit Respekt, Offenheit und Toleranz zu begegnen, so ganz nach dem Motto Leben und Leben lassen. In der Hoffnung, dass eine Zeit kommen wird, in der jeder Mensch frei und in Frieden leben kann, ganz egal, welchem Gender er sich zugehörig fühlt.
Bis dahin ist noch viel zu tun. Man könnte damit anfangen zu reflektieren, wie über queere Menschen gesprochen wird, zum Beispiel in den Medien. Über Brandons Geschichte wurden Filme und Dokumentationen gedreht, unzählige Texte geschrieben und gedruckt. So einige nennen Brandon bei seinem alten Namen, dem sogenannten Deadname, oder bezeichnen ihn als Frau, die sich als Mann ausgibt. Und das ist ja faktisch einfach falsch. Das darf so nicht passieren.
Tragischerweise steht auch auf Brandons Grabstein sein alter, falscher Name. Und zwar, weil seine Mutter das so wollte. Bis zuletzt hat sie sich dagegen gewehrt, von Brandon als ihrem Sohn zu sprechen. Deshalb hat sie den Stein auch mit der Inschrift Tochter, Schwester und Freundin versehen lassen. Und das, obwohl sie vermutlich genau wusste, dass Brandon das nicht gefallen hätte. Doch die breite Öffentlichkeit wird Brandon hoffentlich als einen Mann in Erinnerung behalten, der den großen Mut hatte, er selbst zu sein. Und der dafür tragischerweise mit seinem Leben bezahlen musste.
Und nicht nur er, auch Philip und Lisa, zwei weitere Menschen, die zur falschen Zeit am falschen Ort waren und den Hass zu spüren bekommen haben. Ein kleines Baby hat seine Mutter verloren, weil zwei erwachsene Männer nicht damit umgehen konnten, dass jemand anders ist als sie. Die Eltern von Lisa und Philip haben ihre Kinder verloren, die Familien, ihre Geschwister, ihre Freunde. So viel Hass, so viel Schmerz, der so einfach hätte vermieden werden können, wenn John und Marvin ein wenig offener gewesen wären.
Tanner, das kleine Baby von Lisa, ist dann übrigens bei seiner Tante aufgewachsen und hat 2011 seinen Highschool-Abschluss gemacht. Und Lana, Brandons erste richtige Freundin, die hat geheiratet und lebt heute mit ihren Kindern in Kansas.
Boah, okay, was für ein Fall. Ich finde, seit langem hat sich so ein Fall schon nicht mehr so angefühlt wie einfach so ein Schlag in die Magengrube.
Voll.
Ich weiß auch gar nicht, was ich da noch großartig zu sagen kann oder will, weil einfach alles an diesem Fall, sorry für die Sprache, scheiße war.
Ja, unglaublich, was da passiert ist. Ich kann mir vorstellen, dass es vielen von euch gerade ähnlich geht. Ich habe einfach unfassbare Wut in mir. Unfassbare Wut dafür, dass jemand einfach nur jemand sein wollte. Ist doch scheißegal, welches Geschlecht und wie man sein Leben führen will. Was fällt anderen Leuten ein, das zu bewerten und ja, selbst so eine Wut zu verspüren, dass man demjenigen das Leben nimmt? Also wie klein ist dein Tellerrand, dass du es nicht akzeptieren kannst, dass jemand sein Leben auf eine bestimmte Art und Weise, nein, das ist sogar falsch ausgedrückt, er wollte einfach ein Leben führen. Egal, ob als Mann, als Frau, das ist doch scheißegal, oder? Also solange jemand andere Leute nicht verletzt, sage ich mal, kann man doch leben, wie man will. Was ist denn das Problem der Leute?
Ja, solange es anderen einfach nicht aufgezwungen wird, auch einfach. Also ja. Ich denke mir auch so, ey, John und Marvin, die beiden müssen sich ja auch in so einem krassen Machtrausch gefühlt haben, aber dazu gleich. Ich denke mir einfach so, okay, wenn ihr schon nicht damit klarkommt, dass ihr da, ich mache jetzt ganz fette Anführungsstriche, hintergangen worden seid, dann beendet einfach die Freundschaft, gut ist, sucht euch andere Leute so. Aber also dann, und dann kommen wir zu diesem, oder würde ich jetzt zu diesem Thema Machtrausch kommen, legen die da so los, können ja auch wirklich machen, was sie wollen und fühlen sich wahrscheinlich ja dann auch einfach noch bestätigt in dem, dadurch, dass der Sheriff ja dann denen auch noch irgendwie den Rücken stärkt und sagt, hier, der hat euch verpfiffen, könnt machen, was ihr wollt. Ja. Ihr habt meine Unterstützung, ich gucke da nicht hin, ihr habt alles gut. Und da frage ich mich, also der Sheriff hat ja auch ordentlich Kritik dafür abbekommen, ja. Eine Rüge, wo ich mir jetzt denke, okay, eine Rüge wird jetzt nicht so krass sein, aber immerhin, er hat da nicht weiter als Polizist gearbeitet. Man kann nur hoffen, dass es nicht auch noch häufiger passiert ist in seiner Arbeit irgendwie. Aber es ist mir auch einfach unverständlich, wie sowas von so vielen Seiten passieren kann. Auch, dass die Mutter, da will ich jetzt aber gar nicht so sehr drauf eingehen.
Oh, ich möchte aber über diese Mutter sprechen. Ja, ich habe Redebedarf, weil diese Mutter stellt sich nach der, also sorry, sie hat jemanden verloren. Das ist traurig, da sind wir uns alle einig, das ist ganz schlimm, sein Kind zu verlieren durch so einen brutalen Mord. Aber die Mutter stellt sich nach dem Mord hin und verlangt Geld, Schadensersatz, bekommt das Geld auch und lässt dann auf den Grabstein trotzdem die weibliche Form drucken. Und sie hat ja auch vorher, als Brandon noch gelebt hat, das überhaupt nicht akzeptiert und hat ihn als Tochter ja betitelt und auch den falschen Namen benutzt. Also wie kann man denn am Ende auch noch auf den Grabstein explizit Freundin, Tochter hinschreiben? Dann schreibt doch was Neutrales. Es gibt doch die Möglichkeit. Aber nein, das regt mich, wie du gerade merkst, das regt mich so extrem auf. Ja, das mag bestimmt erstmal gewöhnungsbedürftig sein, wenn dein eigenes Kind sagt, Mama, ich bin kein Mädchen, ich bin ein Junge. Ich kann mir das vorstellen, dass das auch vielleicht manchmal ein bisschen Zeit braucht, das zu akzeptieren, je nachdem, in welcher Generation man auch aufgewachsen ist. Okay, aber Leute, was ist denn das Problem, wenn jemand einfach sich entscheidet, sein Leben so zu leben, wie er es tut? Das geht einfach nicht in meinen Kopf rein, warum sich andere Leute darin so gestört sehen, obwohl sie das einfach überhaupt nicht betrifft. Also ja, der Fall spielt in den 90ern, ist in den 90ern passiert, aber wir wissen alle, dass sich das ja bis heute in die ja jetzige Gesellschaft zieht, bei so vielen Themen, wo ich mir immer denke, ey, was ist denn euer Scheißproblem? Lasst die Leute doch bitte alle so leben, wie wir schon gesagt haben, leben und leben lassen.
Ja, also genau deswegen, finde ich, fühlt sich dieser Fall auch einfach an wie ein riesiger Schlag in die Magengrube, weil du von überall einfach, auch von Seiten, wo du halt das nicht erwartest, genauso diese ja, Transfeindlichkeit einfach siehst. Ich vermute mal, auch vielen von euch da draußen wird der Fall sehr nahe gehen. Deswegen, wenn ihr uns schreiben wollt, schreibt uns gerne eine DM bei Instagram, da heißen wir Schwarze Akte. Wir antworten da sehr, sehr gerne drauf. Und dann würde ich sagen, schließen wir den Fall für heute. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auch kommende Woche Dienstag dabei seid. Überall natürlich, wo es Podcasts gibt. Erzählt es euren Freunden, lasst gerne eine Bewertung da. Und dann sehen wir uns und hören wir uns ganz besonders kommende Woche Dienstag wieder. Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch.
Redaktion Silva Hanekamp und wir.
Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trainer gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Falco Schulte.
Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.